Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
Yes, und ich darf heute mit euch gemeinsam in die Bibel schauen und ich feiere es, dass ihr eine Serie macht zum Thema Gebet. Zum Thema Dangerous Prayers. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in diesen 21 Tagen des Gebets, ob du ein richtiger Beter bist oder ob du eher sagst, boah, beten fällt mir schwer. Und ich merke das bei mir, dass in dieser Zeit der 21 Tagen des Gebets ein totaler Frieden in mein Herz kommt. Und wenn du noch nicht Teil davon bist, ich möchte dich jetzt nochmal ermutigen, hey, nimm an allen Treffen dabei, betet zu Hause und vor allen Dingen fang an, mutige Gebete zu sprechen. Und das ist etwas, was ich mir für diese Zeit auch vorgenommen habe, weil ich habe in mein Gebetstagebuch geguckt und ich habe gemerkt, häufig bete ich, Herr, segne mich, Herr, segne die, die ich lieb habe, schenk meiner Verlobten einen Job, Herr, schenk uns genügend Finanzen für unsere Hochzeit. Aber ich habe mir vorgenommen, in dieser Zeit Gebete zu sprechen, die riskant sind. Nämlich zu beten, dass Gott in meinem Leben das tut, was er möchte. Nämlich zu beten, dass Gott mir Dinge aufs Herz legt, die ihm wichtig sind. Weil wisst ihr, das ist Gottes Prinzip. Gott möchte, dass du Dinge in deinem Leben tust, die ihm wichtig sind. Und ich möchte dich einladen, dass du heute anfängst, gefährlich zu beten. Dass du anfängst zu sagen, Jesus, hier bin ich, was auch immer du willst in meinem Leben, ich bin bereit, es zu tun. Und das ist ein Risiko, weil ich werde dir versprechen, Gott wird eingreifen, Gott wird dein Leben lenken und leiten. Die Frage ist, bist du bereit, diesen Weg mit ihm zu gehen? Und ich habe zum Start zwei absolut Negativbeispiele, die wir nicht nachmachen sollten, wo Menschen einen Ruf Gottes kriegen für ihr Leben, aber wo sie reagieren, wie ich es auch manchmal aus meinem Leben kenne. Und vielleicht kennst du das auch. Und das erste Beispiel, was eigentlich nicht wirklich gut ist, aber was, glaube ich, viele von uns kennen, ist Jona. Und Jona hat gesagt, hey, ich bin ein Prophet. Und Gott sprach zu ihm und hat gesagt, Jona, ich habe einen Auftrag für dich. Und Jona hat geantwortet, er hat Gott angeschaut und hat gesagt, Herr, hier bin ich gehe nicht. Und zwar hat er einen Auftrag gekriegt, nach Ninive zu gehen und dort den Leuten zu verkünden, dass ihr Schicksal nahe ist und dass Gott die Stadt vernichten wird. Und wir lesen dann in Jona 1, Vers 3, Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, Jona hat gesagt, Herr, hier bin ich, aber ich gehe nicht. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben, dass du eigentlich weißt, was Gott von dir möchte. Vielleicht hat Gott zu dir gesagt, hey, fang an, deinen Zehnten zu geben. Vielleicht hat Gott zu dir gesagt, fang an zu vergeben. Vielleicht hat Gott zu dir gesagt, fang endlich an, im Haus des Herrn zu dienen. Mach einen Unterschied für mich. Und du sagst, ja, ich weiß das alles, aber nee Gott, heute nicht, es ist unbequem und hier bin ich, aber ich gehe nicht. Und vielleicht, um das erste Eis zu brechen, eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Ich war als Jugendlicher nicht so nah mit Jesus unterwegs. Und ich habe eher, also Partys waren bei mir im Mittelpunkt Mädels fand ich auch ganz interessant und mein Leben hat sich erst dann so richtig geändert, als ich nach dem Abi weggezogen bin. Und dann habe ich irgendwann entschieden, Theologie zu studieren, Pastor zu werden und in dieser Phase bin ich zurückgekommen für 2 Wochen für ein Camp in meine Heimat nach Starnberg. Ich komme eigentlich aus dem schönen Süden, da wo es schön ist, nicht so wie bei uns im Pott, aber hey, wir lieben den Pott auch. Und ich war da und war im Rewe, war einkaufen und dann habe ich von weiter weg ein Mädel gesehen, die ich noch von meiner Jugendzeit kannte. Und ich hatte so den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, Micha, geh da hin und fang einfach an mit ihr zu quatschen, erzähl ihr, was ich in deinem Leben getan habe, wie ich dein Leben verändert habe. Und in meinem Kopf fing an, ein Gedankenkarussell zu drehen. Okay, die kennt mich ganz anders. Was denkt die jetzt, wer ich geworden bin? Und die findet mich jetzt wahrscheinlich total komisch. Und ich habe zu Gott gesagt, hey, hier bin ich. Ich habe dich gehört, aber ich gehe nicht. Und manchmal ist es leichter zu sagen, Herr, ich gehe nicht, als zu sagen, Herr, ich gehe. Aber ich möchte dich heute ermutigen, dass du sagst, Herr, hier bin ich, sende mich. Und dass du nicht so feige bist wie ich damals und Angst hast vor einem kleinen Mädchen. Und die zweite Option, die du hast, wenn Gott spricht, ist die Mose. Ist die Mose-Option. Und Mose hat gesagt, Herr, hier bin ich, sende wen anders. Im 2. Mose 3, Verse 10 und 11 steht, darum gehe nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk aus Ägypten herausführen. Aber Mose erwiderte, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen. Herr, wer bin ich schon? Und vielleicht kennst du solche Gedanken aus deinem Leben, dass du denkst, Herr, ganz ehrlich, ich soll einen Unterschied machen, ich soll dir dienen, wer bin ich schon? Es gibt doch andere, die sind viel talentierter. Da gibt es Leute, die können eine Kamera im Technikteam viel besser bedienen als ich. Da gibt es Leute, die sind viel mutiger, die können viel besser von dir erzählen. Da gibt es Leute, hey, die haben auch viel mehr Geld als ich. Warum soll ich anfangen zu spenden? Das sollen doch mal andere tun. Aber die Option zu sagen, Herr, hier bin ich, sende wen anders, ist keine gute Option. Und es ist, glaube ich, keine Option, die dich dauerhaft zufriedenstellt und dir ein erfülltes Leben schenkt. Und ich glaube, die einzige Option, die einzige Antwort, wenn Gott in dein Leben spricht, wenn Gott dir einen Auftrag gibt und ich verspreche dir, wenn du dich zur Verfügung stellst, wird Gott sprechen, weil es ist seine Art und Weise, wie er Segen auf die Welt bringt. Er möchte mit dir in einer Partnerschaft arbeiten. Er möchte dich benutzen, um die Dinge zu vollbringen, die ihm auf dem Herzen liegen. Und die beste Option, nicht die einfachste, aber die erfüllendste ist zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. In Jesaja 6, Vers 8 steht, ich antwortete, ich bin bereit, sende mich. Und die Option, die uns Jesaja hier zur Verfügung stellt, ist der Satz, Herr, hier bin ich, sende mich. Und Jesaja fragt nicht, hey, ist das Gehalt gut? Ist der Ort, wo du mich hinschickst, ist es da sonnig, ist es warm, gibt es ein 13. Gehalt, sind die Leute cool, sondern er sagt, hey, hier bin ich, Gott, und egal, was du möchtest, ich werde es tun. Und mein Wunsch ist, dass wir heute gemeinsam an einen Punkt kommen, dass wir sagen können, Herr, ist egal, was du sagst, egal, was du von mir erwartest, ich bin bereit, deinen Willen auf dieser Erde zu tun. Ich bin bereit, das zu tun, was du für mein Leben vorbereitet hast. Du sollst im Mittelpunkt stehen, nicht ich selbst. Wenn du sagst, ich soll gehen, dann gehe ich. Wenn du sagst, ich soll beten, dann bete ich. Wenn du sagst, Herr, geh woanders hin, dann gehe ich. Und lasst uns heute gemeinsam herausfinden, warum Jesaja so mutig war und das sprechen konnte. Und ich glaube, dass in dieser Bibelstelle vor diesem Vers 8 drei Schlüssel sind, die wir uns jetzt gemeinsam angucken können, warum Jesaja gesagt hat, ich bin bereit, Herr, sende mich. Was immer du willst, ich werde es tun. Und der erste Punkt, der uns helfen kann und der Jesaja extrem half, so mutig zu beten, ist, erlebe Gottes Gegenwart. In Jesaja 6, Vers 1 steht, es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Jesaja kommt in den Tempel und er hat eine Offenbarung von der Größe Gottes. Er schaut in diesen Tempel hinein und was ihn erfüllt, ist die Herrlichkeit Gottes. In der Bibelstelle steht es weiter, er sieht das und dort sind überall Engel, die singen, heilig, heilig, heilig ist der Herr allmächtig. Und er wird ergriffen und sein ganzes Wesen verändert sich, weil er merkt, wie groß und wie mächtig Gott ist. Und er schaut auf Gott und merkt, wie klein er selber ist. Und er sieht, Gott, du bist so viel größer als mein Verstand. Du bist so viel besser und so viel perfekter und so viel schöner als alles, was ich bisher gesehen habe. Und er ist überwältigt von dieser Gegenwart Gottes. Ich möchte dich fragen, hast du schon mal die Gegenwart Gottes erlebt? Weißt du, wie groß unser Schöpfer ist? Weißt du, wie mächtig er ist? Weißt du, wie wunderbar es ist, in seiner Gegenwart zu sein? Jesaja hatte diese Offenbarung und sein Leben verändert sich danach radikal. Er ist bereit, alles für Gott zu tun. Warum? Weil er seine Größe kannte. Weil er seine Gegenwart gespürt hat. Und ich glaube, dass es sein kann, wenn du sagst, Herr, ich kann das noch nicht beten. Ich kann noch nicht beten, sende mich. Schicke mich dorthin, wo du willst. Ich mache, was du möchtest. Kann es daran liegen, dass du vielleicht die Gegenwart Gottes noch nie so präsent gespürt hast? Einen Moment in meinem Leben, wo ich Gottes Gegenwart extrem gespürt habe und was mich heute auch immer wieder, wenn ich daran zweifle, ob ich hier richtig bin in der Kirche, ob ich richtig bin als Pastor, was mich immer wieder ermutigt, weiterzumachen, war ein Moment, wo ich eigentlich richtig am Ende war. Wir waren auf dem Camp und ich durfte abends predigen. Wir waren in Holland und es war super heiß an diesem Tag. Und ich habe mir tagsüber am Strand einen Hitzeschlag zugezogen. Das Problem war, dieser Hitzschlag kam erst so richtig raus, als wir abends bei der Session waren und ich habe gepredigt und ich habe gemerkt, boah, ich kann nicht mehr so gut sehen. Ich konnte mein iPad nicht mehr richtig erkennen und mir wurde so ein bisschen schwammig. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe vor 300, 400 Leuten gepredigt und bin einfach umgekippt eben dann und konnte nicht weitermachen. Und das war für mich sowas von extrem erniedrigend. Und am nächsten Tag saß ich irgendwo alleine. Ich muss zugeben, ich war sehr verzweifelt. Ich habe so ein bisschen geweint und habe gesagt, Herr, ganz ehrlich, ist es dein Ernst? Ich bin hier, ich habe mich senden lassen und ich fühle mich wie der größte Versager. Was denken die nur von mir? Und dann hat mich irgendwie so eine Gegenwart Gottes umgeben. Und ich habe ganz klar gespürt, wie Gott sagt, hey, Micha, ich habe dich gesetzt, ich habe dich gesandt. Und seine Gegenwart war so stark da. Und jedes Mal, wenn ich jetzt zweifle, erinnere mich an diesen Moment, wo Gott gesagt hat, hey, ich bin berufen, wo Gott mir zugesprochen hat, dass er mich sieht, dass er mich liebt. Und ich möchte dir sagen, hey, wenn du dich nach der Gegenwart Gottes siehst, egal, ob es dir gerade gut geht oder ob es dir schlecht geht, Gott wird sich dir nähern. Weil die Bibel sagt, wenn wir uns Gott nähern, wird er sich uns nahen. Vielleicht nicht so, wie er sich mir genaht hat, weil Gott geht da total individuelle Wege. Vielleicht ist es, wenn du im Auto sitzt und Worship hörst. Vielleicht ist es, wenn du spazieren gehst. Vielleicht ist es, keine Ahnung, wenn du eine Toilette putzt. Vielleicht ist es während dieses Gottesdienst. Aber ich möchte dich einladen, dass du Gott herausforderst, dich dir zu zeigen. Und ich werde dir sagen, Gottes Gegenwart wird dich umgeben. Der zweite Punkt, den Jesaja erlebt in dieser Bibelstelle, ist der Punkt, den ich euch mitgeben möchte, nämlich sei dir deiner Schuld bewusst. Jesaja 6, Vers 5. Entsetzt rief ich, hey, ich bin verloren. Denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Jesaja sieht Gott und er sieht sein perfektes Wesen und ihm fällt auf, dass er selber überhaupt nicht perfekt ist. Und seine ganze Schuld und seine ganze Sünde kommt zum Vorschein. Und ich muss sagen, ich kann Jesaja total verstehen. Ich war auch irgendwann in meinem Leben an dem Punkt, wo ich gedacht habe, boah, ganz ehrlich, Gott, ich bin so voller Schuld, ich bin so unvollkommen, ich habe so viel Dreck in meinem Leben. Und es war eine Erkenntnis, die mich wirklich überwältigt hat. Die mich dazu geführt hat, dass ich die Größe Gottes und diese eigene Distanz, die da ist, anerkennen musste und sagen, okay Gott, du bist so viel besser, du bist so viel größer und ich habe es eigentlich gar nicht verdient, in deiner Gegenwart zu sein. Vielleicht sagst du jetzt, okay, ich bin aber eigentlich ein guter Mensch. Ich helfe täglich 7 Omas über die Straße. Ich bringe täglich 3 Corona-Patienten Essen nach Hause und ich tue so viel Gutes. Ich bin eigentlich ein guter Mensch und ich bin noch kein Sünder. Dann möchte ich dir sagen, hey, das ist voll cool, dass du das machst. Das ist der Hammer. Und Gott freut das auch, dass du Gutes tust. Aber deine guten Taten machen dich nicht gerecht. Sondern das Einzige, was dich gerecht macht, ist der dritte Punkt, zu dem wir jetzt kommen. Und der dritte Punkt heißt, sei dir deiner... Nee, Quatsch, das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, nimm Gottes Gnade an. Dieser zweite Punkt führt uns direkt zum dritten Punkt. Wir brauchen eine Erkenntnis, dass wir es alleine nicht hinkriegen. Dass wir von alleine nicht in einer Beziehung leben können zu unserem Schöpfer, sondern wir dürfen das, weil er seinen Sohn geschickt hat, der sein Blut für uns vergossen hat, der sein Leben gegeben hat, damit wir in ihm eine Beziehung leben dürfen. Und Jesaja hat das erkannt, dass er von sich alleine Gott nicht gegenüberstehen kann. Aber was Jesaja auch entdeckt hat, war der Fakt, dass er Gottes Gnade annehmen darf. In Jesaja 6, die Verse 6 bis 7 steht, da flog einer der Seraphen sind so Engelstiere, zu mir mit glühenden Kohlen in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist weggenommen, dir sind deine Sünden vergeben. Herr, und was für ein cooler Moment. Was für ein cooler Moment. Er hat eine Offenbarung, wie groß Gott ist. Er hat eine Offenbarung, dass er schuldig ist, dass er eigentlich in der Trennung zu Gott lebt. Aber Gott lässt ihn dort nicht stehen, sondern er sagt, hey, ich habe Gnade für dich. Ich möchte deiner Schuld mich nicht mehr erinnern, sondern ich bin gekommen, um dir deine Schuld zu vergeben. Und was ist das für eine Motivation? Und wenn ich in mein Leben schaue, ganz ehrlich, ich habe so viel Bockmist gemacht. Wenn ich euch Dinge aus meinem Leben erzählen würde, die ich falsch gemacht habe, wo ich Schuld auf mich geladen habe, ihr würdet sagen, ganz ehrlich, Micha, du willst zu uns predigen? Du hast uns was zu sagen? Dir, Sünder, hören wir nicht zu. Aber weißt du was? Ich durfte erleben, dass Gott mir vergeben hat. Ich durfte erleben, dass Jesus meine Schuld durch sein Blut weggewaschen hat. Und ich glaube, dass das ein Schlüssel ist, nämlich wenn wir dankbar werden für das, was Jesus uns vergeben hat. Und ich weiß nicht, ob du schon angefangen hast aufzuschreiben, was du alles falsch gemacht hast. Und ich glaube, die meisten von euch, die hätten ein ganz schön dickes Buch zusammen. Und all das kannst du einfach ins tiefste Meer werfen. Weil genauso sieht Gott deine Schuld, wenn du mit ihm lebst. Er hat dir vergeben, wenn du dich auf seine Gnade einlässt. Wenn du sagst, komm in mein Leben, dann möchte er dir vergeben. Und ich glaube, dass das die größte Motivation ist, eigentlich, die wir haben können. Uns senden zu lassen, wenn wir eine Erkenntnis davon haben, was Gott für uns getan hat. Weil er hat dir das größte Geschenk überhaupt gegeben. Er hat dir nämlich deine Schuld vergeben und hat dir ein Leben in Ewigkeit mit ihm ermöglicht. Und ich glaube, dann ist es auch kein Ding mehr, wenn wir das mal erkennen von, ja, okay, Gott hat mir vergeben, jetzt diene ich ihm mal so ein bisschen, sondern es ist etwas, was uns mit tiefer Dankbarkeit erfüllt. Und wir sagen, hey, Gott, was kann ich für dich tun? Was immer es ist. Wenn es um 6 Uhr morgens aufstehen ist und zu beten, hey, ich mache es, weil ich so dankbar bin. Wenn es ist, dass ich für meinen Nachbarn einkaufen soll, hey, ich mache es. Wenn es heißt, ich soll früh aufstehen, im Technikteam dienen, hey, ich mache es. Warum? Weil wir erfüllt sind von seiner Gegenwart. Weil wir wissen, dass wir es eigentlich nicht verdient haben, mit ihm Zeit zu verbringen. Und weil wir erkannt haben, dass wir aus Gnade gerettet sind. Hey, das ist die größte Motivation, um zu sagen, Jesus, sende mich, ich tue, was immer du möchtest. Und ich glaube, das ist kein Gebet, was wir einmal sprechen müssen, sondern das ist etwas, wozu wir uns jeden Tag neu entscheiden müssen. Ich merke das, dass meine neue geistliche Schöpfung, nämlich mein neuer Geist, den ich gekriegt habe, seit, als ich mich für Jesus entschieden habe, ständig im Kampf ist, jeden Tag mit dem alten menschlichen Micha. Jeden Morgen bei den 21 Tagen des Gebets sagt der alte Micha, ganz ehrlich, schlaf aus, es ist egal, dreh dich nochmal um, wenn du nicht ausgeschlafen bist, wie willst du richtig arbeiten? Aber meine geistliche Natur sagt, hey Micha, komm in meine Gegenwart, lass dich von mir erfüllen, ich möchte dich heute beschenken mit was ganz Besonderem. Und wisst ihr, wir haben jeden Tag die Möglichkeit, füttern wir die alte Natur und sagen, okay, es ist anstrengend, vielleicht kriegen wir Kritik, wenn wir von Jesus erzählen, vielleicht ist es ein Risiko, mehr zu spenden. Und wir füttern das und diese alte Natur wird größer oder wir fangen an, unseren Geist zu füttern und sagen, okay, ich gebe im Glauben. Ich fange an, für andere Menschen zu beten. Ich gehe Schritte im Glauben. Ich gehe aufs Wasser. Ich fange an zu dienen und du wirst sehen, dein Geist wird explodieren und du wirst Dinge erleben in deinem Leben, die hast du noch nie zuvor erlebt. Und ich rede auch immer wieder mit Menschen, die sagen, ganz ehrlich, Micha, ich traue mich nicht, dieses Gebet zu sprechen. Sende mich. Was heißt das überhaupt? Wo lande ich dann? Und die Angst von vielen Menschen, ich merke das auch immer bei Jugendlichen, ist dann, okay, wenn ich bete, Herr, sende mich, dann muss ich irgendwo nach Sibirien und mein einziges Klo bis am Ende meiner Lebzeit ist ein Loch im Eis und ich habe keine Lust auf einen kalten Hintern und es ist alles so unbequem. Und ja, das kann passieren, dass Gott dich schickt als Missionar nach Sibirien oder nach Afrika. Aber ich glaube vielmehr, dass Gott dich dorthin senden möchte, wo du eh schon bist. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Missionare in unserem Umfeld, an unseren Arbeitsplätzen. Hey, wer, wenn nicht du, kann den Menschen von Jesus erzählen auf seinem Arbeitsplatz? Hey, wer, wenn nicht du, kann seiner Schule davon erzählen, dass Gott groß ist, dass Gott ihn vergeben hat, hey, wenn nicht du. Und Gott möchte dich schicken. Und ich glaube, er möchte dich in erster Linie in dein Umfeld schicken, wo du eh schon bist, in deine Familie. Vielleicht bist du die Person, die die Liebe Gottes in deine Familie bringen kann. Vielleicht bist du die Person, die Einzige, die Vergebung aussprechen kann in deiner Familie. Und dass du gesetzt bist an dem Ort, wo du bist, ist kein Zufall. Ja, Gott kann dich woanders hinrufen. Aber solange er dich nicht woanders hingerufen hat, hat er dich dorthin gesetzt und dort gepflanzt, wo du gerade bist. Und an dem Ort sollst du aufblühen und sollst du ein Zeugnis sein für seine Güte, für seine Größe und für seine Macht. Und in erster Linie wirklich für seine Liebe. Weil du bist dazu gesetzt, dein Umfeld zu lieben und durch seinen Geist, den du in dir trägst, einen Unterschied zu machen. Ich möchte euch noch ein Bild mitgeben zum Abschied. Stellt euch mal vor, ein Kumpel von euch ruft euch an und sagt, hey, ich bin gerade in der Stadt, ich laufe gerade an deiner Haustür vorbei und ich habe dir einen Kaffee mitgebracht und hast du gerade Zeit? Komm, wir treffen uns, wir quatschen mal wieder eine Runde und du denkst dir so, hey cool, ich bin heute Morgen zum Frühgebet aufgestanden, ich bin eh total müde, komm hoch und er kommt hochgelaufen und es klingelt und du machst die Tür auf und er steht vor dir und hat seine Hand so geformt und du siehst rechts und links den Kaffee raustropfen und du siehst, wie er schwitzt, weil du im 7. Stock wohnst und alles, was er noch in seiner Hand hat, ist eine Mischung zwischen Schweiß und Kaffee. Und du willst sagen, hey Bro, was ist los mit dir? Wo zum Geier ist der Becher? Jeder von uns weiß, dass ein Becher, und ich habe euch mal mitgebracht, eigentlich nichts Besonderes ist. Dass ein Becher nichts Teures ist. Egal, wie schön er ist, egal, was für ein Aufkleber da drauf ist, egal, wie cool die Kirche ist, auf die da abgedruckt ist, der Becher ist an sich nichts Teures und nichts Besonderes. Aber trotzdem gibt dieser Becher dem Inhalt einen besonderen Wert. Und ich bin sehr dankbar der Kaffeeindustrie, dass sie irgendwann überlegt haben, hey, wir brauchen To-Go-Becher, wir müssen was erfinden, damit der Kaffee zu den Menschen kommt. Und sie haben sich überlegt, wie können wir das machen, und am Ende dabei kam das raus. Und genauso hat sich Gott überlegt, wie kriege ich Jesus zu den Menschen? Wie kriege ich meine Liebe in das Land? Wie kriege ich meine Liebe nach Düsseldorf? Und weißt du was, vielleicht fühlst du dich manchmal wie so ein leerer Kaffeebecher. Aber wenn du dich leer fühlst, dann ist es die beste Voraussetzung, dass du dich füllen lässt. Und Gott hat sich dich ausgesucht, damit du ihn zu den Menschen bringst. Egal wie leer du dich fühlst, egal wie wertlos du dich fühlst, Gott hat seinen Geist in dich hineingepflanzt und hat gesagt, durch dich möchte ich zu den Menschen, durch dich möchte ich in die Schule kommen, durch dich möchte ich Düsseldorf und darüber hinaus alle anderen Städte verändern. Du brauchst dich dafür nicht besonders toll fühlen, sondern das, was du in dir trägst, das, mit dem Gott dich wegschickt, er dich sendet, das ist das, was dir Wert verleiht. Und das ist die Kraft des himmlischen Schöpfers, die du in dir trägst. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute sagst, Herr, hier bin ich, sende mich, egal was es kostet. Wenn du bereit bist, dieses Gebet zu sprechen, lade ich dich ein, dass du dieses Gebet jetzt mit mir sprichst. Jesus, ich bete, dass es einfach so ein Ruck durch die Kirche für Düsseldorf geht. Dass sich Menschen dazu entscheiden zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich, egal was es kostet, weil ich erlebt habe, wie gut du bist, weil ich erlebt habe, wie groß du bist und weil ich erlebt habe, dass du mir vergeben hast. Und ich bete, dass in unser Umfeld diese Nachricht und diese Botschaft groß wird. Und ich möchte dir eine zweite Frage stellen. Vielleicht sagst du, ja, ich bin so ein Kaffeebecher. Ich fühle mich leer und ich habe das heute erkannt. Und ich habe diesen Schöpfer Gott, ich habe Jesus noch nie in mein Leben eingeladen. Und wenn du sagst, ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen, ich bin dankbar dafür, dass er mir meine Schuld vergeben hat, dann lade ich dich jetzt ein, mit mir ein Gebet zu sprechen. Du darfst das gerne dort, wo du bist, einfach mit dir beten. Jesus, ich danke dir, dass Menschen heute sich für ein Leben mit dir entscheiden, dass sie sich dich in sich hineinlassen, in ihr Leben lassen und dich in ihr Leben aufnehmen. Ich danke dir, dass du ihnen ihre Schuld vergeben hast und dass sie jetzt mit dir in Ewigkeit leben dürfen. Amen. Hey, wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, super cool, bitte sag dem Team Bescheid, melde dich bei ihnen und es war mir eine Riesenehre, zu euch sprechen zu dürfen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche, besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!